Herzlich willkommen und schönen guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 27. April 2014 und wir feiern den Sonntag Quasimodo Geniti. Ich weiß, der erste Teil dieses Wortes Quasimodo, das kennen wir von ganz anderen Zusammenhängen her. Ich möchte daran erinnern, Quasimodo Geniti ist lateinisch und Latein war ja für etwa 1400 Jahre die Sprache der Christen. Dass wir Gottesdienste auf Deutsch feiern, ist ja gerade mal, und das auch noch nicht regelmäßig, 400 Jahre her. Insofern sind wir eine sehr junge deutsche Gemeinde. Quasimodo Geniti ist der lateinische Inhalt des Verses aus Petrus 2, Vers 2. Und es bedeutet übersetzt, wie die Neugeborenen, und weiter geht der Vers, wie die neugeborenen Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Und Petrus bezieht das auf das Evangelium. Er sagt, ihr als Gemeinde sollt auf die Worte Jesu, auf das, was er in diese Welt getragen hat, begierig sein wie Neugeborene nach der Muttermilch. Und insofern ist Quasimodo Geniti wirklich ein ganz, ganz wichtiger und bedeutender Sonntag in der Osterzeit. Ostern ist ja gerade mal eine Woche her und letztendlich bezieht es sich genau darauf, nämlich Ostern ist das Fest der Freude, wo Gott nochmal ganz besonders in diese Welt hineingewirkt hat. Und in dem Zusammenhang steht auch heute die Tageslosung, die wir aus dem Alten Testament entnehmen, aus Prediger 3. Da schreibt der Prediger, und ich sah, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freut an seinen Werken, denn das ist sein Teil. Diese Freude an den eigenen und an Gottes Werken ist auch Teil der Osterfreude. Und Paulus bringt das viel kürzer auf einen Satz in 1. Thessalonicher, freut euch alle Zeit. Und das sollten wir als erstes heute schon mal für uns üben. Ich glaube, dass die Christen viel attraktiver in dieser Welt wären, wenn man ihnen ihr Erlöstsein auch ansehen könnte. Viel verkümmern wir, viel. Ja, ernster durch die Gegend. Aber ich glaube, dass wir etwas haben, was wir wirklich in diese Welt hineintragen können, was den anderen, was ansteckend wirkt, wenn wir diese Freude, die wir von Ostern mitbekommen haben, in diese Welt hineintragen. Ich möchte zu Anfang mit Gott reden und euch dazu bitten, aufzustehen. Heiliger Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag, den du uns schenkst. Wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der auch heute noch wirkt, der Himmel und Erde geschaffen hat und der uns liebt. Und wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der auf diese Welt gekommen ist, um uns den Weg zu dir neu aufzustoßen. Und wir danken dir für Ostern, das wir in der letzten Woche gefeiert haben. Danken dir für das Geschenk der Auferstehung, dass du Jesus Christus von den Toten auferweckt hast und dass wir deswegen eine Hoffnung haben auf ein ewiges Leben bei dir. Heiliger Geist, wir bitten dich, komm in unsere Herzen, fülle uns ganz aus mit dir und deiner Liebe und lass diese Liebe durch unser Leben in die Welt strahlen. Amen. Lasst uns zusammen singen das Lied Er weckt mich alle Morgen. Und damit wir richtig schön warm werden, ruhig alle 5 Strophen. Thank you. Informationen, die ich euch gerne weitergeben will. Und ich habe auch schon die Karin mitgebracht, die hat nämlich auch eine wichtige Information. Das meiste findet ihr auf der Rückseite dieses Faltblattes. Zwei Dinge, die in dieser Woche besonders sind, möchte ich euch mitteilen. Am Donnerstag ist kein Seniorenkreis wegen des Feiertages. Dafür aber Atempause, und zwar eine Wanderung, die schon früh losgeht. Also man trifft sich in dem Kreis der Frauen nicht abends, sondern schon um 11 Uhr. Und dann gibt es am Samstag etwas.
Den Brunch. Am Samstag haben wir von 11 bis 13 Uhr Gemeindebrunch. Und mein Team war hier auch letzten Sonntag schon. Wir möchten euch sehr herzlich einladen zu kommen. Wenn ihr noch neu seid in der Gemeinde, noch nicht so recht Anschluss gefunden habt, wissen wollt, wie wir ticken, Rolf, unser anderer Pastor als Arne ist heute hier, aber Rolf nicht, wird uns dann ein bisschen was dazu erzählen. Also sehr herzliche Einladung für alle, die noch recht neu sind in der Gemeinde. Wir freuen uns auf euch.
Für alle.
Es gibt einen Anmeldeschluss, den ich immer vergesse, bis Donnerstag. Die Kontaktdaten sind auf dem weißen Zettel.
Genau. Für alle Eltern, die Kinder haben, die mit zur KIGO-Freizeit sollen, vom 16. bis 18. Mai, möchte ich nochmal daran erinnern, Anmeldeschluss ist morgen, also praktischerweise heute. Meldet euch bitte bei Claudia Rolfing, wenn ihr eure Kinder noch anmelden möchtet. Und jetzt möchte ich den Jörg noch nach vorne bitten, der auf ein Ereignis hinweisen will, das deutlich länger in der Zukunft liegt, aber wichtig ist.
Ganz genau. Am 24.05. ist es mal wieder soweit, da findet das Stadtfest hier in Körne statt. Dazu lade ich natürlich die ganze Gemeinde ein. Wir brauchen auch ein paar Hilfskräfte, Helfer, die wirklich mit anpacken können. Aber das ist toll, wir arbeiten dieses Jahr mit der Evangelischen Kirchengemeinde zusammen und mit der Josua-Kirche. Ganz, ganz tolle Erlebnisse haben wir schon in den Vorgesprächen gehabt. Wirklich eine gute Zusammenarbeit ist dort angesagt. Finde ich ganz, ganz toll. Jetzt habe ich hier Zettel verteilt in diesem Raum. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass dieses Stadtfest unter dem Motto steht, gut für Körne, gut für Körne. Und da war die spannende Frage der Verantwortlichen, ja, was tragen denn Vereine, was tragen Firmen, was tragen Kirchengemeinden eigentlich dazu bei, dass es gut für Körne ist? Was tragen die dazu bei? Und das war für mich eine ganz spannende Frage. Und zwar spannend, vor allen Dingen im Hinblick auf das, was tragen wir als freie evangelische Gemeinde hier in Körne dazu bei, dass es gut in Körne ist. Für mich war das faszinierend. Und meine Frage ganz einfach an dieser Stelle und meine Bitte, macht euch doch mal Gedanken, was hier gut für Körne ist, was von uns ausgeht, was gut für Körne ist, was von uns ausgehen könnte, was gut für Körne ist. Und meldet uns das einfach mal zu. Wir haben zwei Mailadressen hier von Rolf und von mir. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich von euch Vorstellungen höre, was wir machen können, um auszustrahlen, die Freude auszustrahlen zum Beispiel, besser auszustrahlen hier in die unmittelbare Nachbarschaft. Da komme ich jetzt auf das zurück, was du gesagt hast mit der strahlenden Freude. Und die strahlende Freude oder das Strahlen, das wird dann wirklich zur Freude, genau wie bei der Sonne, wenn die Strahlen irgendwo auftreffen. Dann wird es warm und wenn die Strahlen der Freude, unsere Ausstrahlung irgendwo auftrifft, und zwar bei den Nachbarn in Körne, dann zieht das Kreise, würde ich sagen.
Danke, Jörg.
Denk dran, meld mir.
Ja, oder ich glaube, wer keine Mailadresse hat, kann das auch seine Gedanken hinten auf die Rückseite schreiben und am Infopoint draußen abgeben. Darf auch noch nächste Woche abgegeben werden, ne? Bevor wir noch einmal singen und währenddessen wir unsere Gelder zusammenlegen für Belange der Gemeinde, möchte ich diesen Augenblick nutzen, um heute drei Geburtstagskinder aus unserer Gemeinde wirklich herzlich zu grüßen. Vielleicht machen wir das anschließend mit einem Applaus. Das ist nämlich der Tom Stede, der Rainer Klute und der Ernst Lategan. Und wir singen jetzt für die. Thank you.
Ich habe auch noch eine Ansage zu machen. Das heißt, es ist eine Verabschiedung, und zwar von Sabine und Uwe Friemann. Ich bitte euch beide mal nach vorn zu kommen. Grüß euch nochmal. Ja, ihr beide habt ganz Großes vor, und zwar geht ihr weit weg nach Korea und werdet da ein ganzes Jahr bleiben. Also es ist jetzt nicht so ein Urlaub, also wir verabschieden jetzt jeden zum Urlaub, keine Sorge. 14 Monate, ich werde korrigiert, 14 Monate. Ja, was macht ihr denn da, Uwe? Vielleicht erzählst du mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr jetzt nach Korea geht?
Ja, also mein Arbeitgeber, der beschäftigt sich ja mit Automobilelektronik, und es werden in Korea halt auch viele Autos gebaut, und wir wollten da rein. Wir sind auch in diesen Fahrzeugen dann vertreten mit unseren Elektronikbausteinen. Das Ganze wollen wir jetzt vor Ort dann forcieren, und ich bin derjenige, der das dann eben vor Ort unterstützen soll. Das ist der berufliche Hintergrund. Und dann waren wir letztes Jahr mal in Korea, und meine Frau konnte sich das auch angucken, und dann haben wir beide ja dazu gesagt.
Also bei Reklamationen an unseren Autos wenden wir uns demnächst an dich oder an die Koreaner. Das können wir uns dann noch überlegen. Also spannender Beruf, und international tätig seid ihr, das ist toll. Es wurde schon erwähnt, du hast dich, liebe Sabine, ja ein bisschen schwer damit getan. Dann und wann hast du das mal erzählt und im Café Q beim Cappuccino und gesagt, na, Korea, soll ich da mitgehen oder wie wird das werden? Dann bist du auch mal da gewesen, hast dir das mal angeguckt und hast mir verraten, wo du wohnen wirst oder ihr gemeinsam. Vielleicht erzählst du uns mal erste Eindrücke aus Korea und von eurer Wohnung. Das war ja ein kleines Wunder wohl.
Ja, also als ich da war, hatten wir noch keine Wohnung. Wir haben uns eine Woche, durften wir uns Korea angucken. Das heißt, ich habe mir Korea alleine angeguckt, weil Uwe meistens arbeiten war. Und das war auch meine Angst, wenn ich jetzt mitgehe, oder ist sie immer noch ein bisschen im Hintergrund, dass er sehr viel arbeiten wird. Aber es ist wirklich ein Wunder geschehen. Wir haben in einem Hochhaus, Uwe war dort ohne mich noch mal 2 Wochen, und ich hatte ein Hochhaus Paragon, das war mir einfach lieber als die anderen, wo ich im Fahrstuhl war und gedacht habe, oh, 27. Stock, komische Geräusche. Und in diesem Paragon war das eben total modern, und da habe ich eben keine Angst gehabt, weil ich ein bisschen Höhenangst habe. Aber es geht so, aus dem 27. Stock konnte man auch schon weit gucken. Jedenfalls haben wir tatsächlich im Paragon, jetzt hat Uwe auch nochmal da mit den Sekretärinnen den Paragon angeguckt, die Wohnung, und tatsächlich war eine frei, und ich wollte eigentlich so gerne ein bisschen mehr als 20 Quadratmeter, und jetzt haben wir 70, das ist wie ein Schloss, und wir haben sogar ein Gästezimmer, und ich lade jetzt nicht ein. Ich weiß nämlich noch nicht, ob ich da bleibe. Ich habe mit ihm eine Probezeit ausgemacht. Aber ich werde es versuchen, wie in dem Lied vorhin, dass wir einfach dranbleiben und ja, dass ich nicht weglaufe.
Ja, ganz spannende Unternehmung. Wir legen die Liste fürs Gästezimmer dann draußen aus. Das ist also wirklich eine ganz große Sache. Du hast mir auch ein bisschen erzählt von den Menschen, die sind da ja auch ein wenig anders als wir Europäer, gerade als du. Du bist ja immer sehr drauf zugehend und frisch. Sind die Koreaner ja vielleicht auch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden die viel Freude haben mit dir, aber auch mit dir. Das, glaube ich, wird eine ganz schöne Sache. Ich finde das toll, dass ihr geht. Eine letzte Frage. Habt ihr da auch Christen, mit denen ihr Kontakt haben werdet? Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, also ich hatte dann bei meiner letzten Reise einen Arbeitskollegen gefragt, wie sieht's denn aus? Was könntest du mir empfehlen? Und er meinte, ja, da in der Nähe der U-Bahn-Station ist eine Kirche ganz nah. Da gehe ich auch hin. Und die bieten sogar einen englischsprachigen Gottesdienst an. Und dann habe ich mir das Ganze mal angeschaut, und der Parkplatz alleine war so groß wie unser Gelände hier. Und ich bin dann reingekommen, man hat auch sofort erkannt, dass ich kein Koreaner bin und mich angesprochen, und der englischsprachige Gottesdienst war dann im Keller, so ähnlich wie Café Q hier. Der Raum war dann natürlich kleiner. Und dann begann der Gottesdienst. Es gab eine Pianistin, eine Sängerin und den Pastor und mich. Also von außen sah es eben so aus, als geht man dort unter. Aber so war das dann sehr schön, weil ich dann eben auch Gelegenheit hatte, mit dem Pastor eine ganze Weile zu sprechen. Es war halt kein anderer da, der uns gestört hat.
Ja, also ein größerer Parkplatz als Gottesdienstbesucher, das ist toll. Unpersönliche Betreuung, darüber könnt ihr euch freuen. Demnächst seid ihr also immer ganz nah dran, das ist toll. Ja, und das ist, ja, also dazu euch alles Gute. Ich will das noch verbinden mit dem Wort, das wir eben schon hörten. Es gibt nichts Besseres, als dass der Mensch sich freut bei seinem Tun, denn das ist sein Teil, seid allzeit fröhlich. Und das ist das, was ich euch wünsche. Dass es nichts Besseres gibt, als dass ihr euch da freut. Es hat ja auch Gott diesen Weg für euch beide bereitet. Und insofern, Sabine, ganz viel Zuversicht, das wird schon gut gehen. Und dir viel Erfolg bei deiner verantwortungsvollen Tätigkeit da. Und mit der Sprache ist mir eben auch aufgefallen, alles wird auf Englisch gehen, auch dazu alles Gute, dass man euch versteht. So, und jetzt möchte ich noch für euch beten, bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, wir sind sehr dankbar, dass Sabine und Uwe zu unserer Gemeinde gehören. Danke, Herr, dass sie in unserer Mitte sind und uns bereichert haben durch ihr Sein. Und wir bitten dich, dass dies auch in Korea so ist. Wir bitten dich für Uwe, dass du ihm die Kraft gibst für diese herausfordernde Tätigkeit dort. Und ich bitte dich und wir bitten dich sehr herzlich auch für Sabine, dass sie es dort gut hat, dass ihr nicht langweilig wird, dass sie Kontakt findet mit den Menschen dort, auch in der Gemeinde. Segne du bitte das Paar. Herr, segne sie in ihrem Beisammensein, in diesem großen Abschnitt in ihrer Ehe, in dieser großen neuen Herausforderung. Danke, Jesus Christus, dass wir dich darum bitten dürfen. Liebe Sabine, liebe Uwe, so segne euch der dreieine Gott, der Herr eurer Freude. Amen.
Alles Gute euch. Und wir haben so viel erfahren jetzt in der letzten Zeit von Freunden, die uns geholfen haben, das Haus noch herzurichten. Und ich kann die gar nicht alle aufzählen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür. Wir hätten es nicht geschafft ohne euch. Und ja, mein Beruf ist einfach, für euch zu beten.
Wir haben ja ein Quartalsthema. Das ganze Jahr steht ja unter dem Thema geistlich wachsen. Und unser Quartalsthema diesmal ist lebendige Gemeinschaft. Und auch das wollen wir heute ganz praktisch leben, dass wir uns gegenseitig an dem teilhaben lassen, was uns bewegt. Und da ich schon mal vorhin das Stichwort auch aufgrund der Tageslosung gegeben hat, möglicherweise auch das, was uns bewegt, was uns besonders erfreut oder auch erfreut hat in der letzten Woche. Wir werden deswegen nachher während der Lobpreis- und Anbetungszeit eine gewisse Zeit haben, wo ihr nach vorne kommen könnt, dahin ans Mikrofon oder euch ein Mikrofon von der Musikgruppe geben lassen könnt und uns alle an dem teilhaben lassen könnt, was euch innerlich bewegt, damit wir Gemeinschaft haben. Vorher wollen wir allerdings auf die Predigt hören und da möchte ich euch unseren heutigen Prediger vorstellen, weil es ist nicht unser Pastor Arne Völkel, der ist nämlich eigentlich schon im Urlaub für die nächsten 14 Tage und auch nicht unser Pastor Rolf Cyrus, der ist nämlich noch im Urlaub, sondern predigen wird heute Andrew Potter oder auch Andy, wie wir ihn alle kennen. Andy ist Mitglied der Gemeindeleitung, ist Master of Theology, also Master in Theologie, verdient allerdings seine Brötchen mit Webdesign. Ich weiß jetzt, das passt eigentlich ganz gut zusammen, weil auch da geht es ja um virtuelle Dinge. Ne? Wir kennen Andy vor allen Dingen hier als Mitglied verschiedener Bands an der E-Gitarre und mich begeistern immer wieder seine Soli, die er ab und zu mal einstreut, zu der ihm allerdings häufig gar nicht die Gelegenheit gegeben wird. Ich weiß gar nicht warum. Andy ist für mich ein echter Tiefdenker. Also wenn man mit Andy über Dinge spricht, dann kommt er immer verhältnismäßig schnell in eine große Tiefe und vor allen Dingen da auf Gedanken, wo ich immer denke, hättest du auch selber drauf kommen können, ist aber cool. Warum komme ich eigentlich nicht da drauf? Und das finde ich an Andy so erstaunlich und deswegen freue ich mich riesig auf deine Predigt jetzt, weil ich erwarte einfach, dass du uns auch heute wieder mit Gedanken konfrontierst, die uns ein Stück weit weiterbringen und selber zum weiter Nachdenken anregen. Ich habe dich erlebt als sehr introvertiert und das widerspricht eigentlich deiner Zugehörigkeit als Amerikaner. Ich kenne keinen Amerikaner, der introvertiert ist. Aber vielleicht fühlst du dich deswegen in Deutschland ja auch so wohl. Andy, herzlich willkommen.
Mit so einer Einführung gibt es nur die Chance zu scheitern. Ich kann das nicht alles machen. Es werden viele Jahresmottos und Quartalsmottos hin und her geworfen und es kann sein, dass der eine oder andere ein bisschen verwirrt ist. In der Gemeindeleitung haben wir überlegt, als Jahresmotto das Begriff Glaube bewegt, das ganze Jahr darunter zu stellen. Und jedes Quartal ist ein Teilbereich davon. Der erste Quartal war geistlich wachsen. Dieses Quartal, was am Anfang April anfing, beschäftigt sich mit Gemeinschaft, einander begegnen. Der dritte Quartal, ein einladen glauben, das bezieht sich auf Mission. Und der vierte Quartal, einander dienen, Diakonie. Die sind vier Aspekte unserer Gemeinde, die uns seit Jahren begleiten. Und er erwartet wahrscheinlich, wir sind im zweiten Quartal, es muss irgendwas über Gemeinschaft geben. Ich muss euch enttäuschen, ich mache die Verwirrung jetzt komplett, indem ich weiter über das erste Quartal was sage. Es ist aber nicht so ganz schlecht, denn wir entdecken immer wieder in der Gemeindeleitung, dass alle diese vier Aspekte, diese vier Themen miteinander sehr viel zu tun haben. Und man kann die nicht einfach getrennt betrachten. Und wir werden auch sehen in der Predigt, dass geistlich zu wachsen, ist Gemeinschaft, vor allem Gemeinschaft mit Gott, eine sehr notwendige, unverzichtbare Komponente. Und last but not least, ich predige heute, weil das der erste freie Termin war. Ich habe schon im Dezember gesagt, ich habe ganz viele coole Ideen zur Gemeinschaft, zur geistlichen Fastung, ich will das machen. So, ja, kannst du im April was machen? Ich sage, okay. Also, ich mache ein bisschen Rückblick auf geistliches Wachstum, aber auch ein bisschen hoffentlich ein Basis für weitere Sachen über Gemeinschaft. Was möchte ich machen heute? Ich möchte den Vers aus dem 2. Korintherbrief 3,18, das auf eurem Predigtzettel steht, ein bisschen näher anschauen und ein bisschen detaillierter anschauen und Aussagen aus diesem Vers ein bisschen verschmelzen mit Gedanken, die wir in der Gemeindeleitung über geistliches Wachstum schon lange im Kopf haben. Ich hoffe, dass das klappt. Wir werden mal sehen. Dieser Text, 2. Korinther 3,18, arbeitet sehr viel mit Bildern und Metaphern. Es ist die Rede von Schleiern und Spiegeln und Ebenbilder und so weiter. Und wenn das nicht genug ist, unser Konzept von geistliches Wachstum hat auch ein Bild. Und ich will in der Predigt auch ein Bild benutzen. Also, wenn ihr am Ende ganz verwirrt seid und nichts verstanden habt, werde ich das verstehen. Aber es kann auch sehr hilfreich sein, in Bilder zu sprechen. In der Predigt möchte ich geistliches Wachstum wie eine Reise betrachten. Pastor Rolf Sieros benutzt oft diesen Ausdruck, wir sind auf einer geistlichen Reise. Und jede Reise hat mehrere Komponenten, aber drei sind ganz wichtig. Ein ist das Ziel, wo fahren wir hin? Zweitens ist, wie kann ich mich orientieren? Wo weiß ich, wo ich momentan bin, damit ich entscheiden kann, wie ich zu dem Ziel ankomme? Und ein dritter Aspekt ist, wie begebe ich mich auf dem Weg? Wie komme ich voran? Und diese drei Dinge will ich in der Predigt anschauen. Erstmal ein paar Sachen über den Text selber. Der zweite Korintherbrief an sich, Paulus hat in der Gemeinde in Korinth sehr viel zu tun. Er hat diese Gemeinde gegründet, er hat über viele Jahre, etwa mitten in dem ersten Jahrhundert, viel besucht und einige Briefe geschrieben. Wir haben zwei davon, es gab wahrscheinlich vier verschiedene Briefe. Und es gab... Ich lese ihn gleich. Ich gehe mal ein bisschen Hintergrund zu dem Text und dann lese ich das und dann kläre noch ein bisschen weiter. Und der Grund für diesen Text, warum Paulus das geschrieben hat, ist, es gab eine Auseinandersetzung. Es gab Leute in der Gemeinde in Korinth, die an seine Autorität, seine Mission und was er seine Person gezweifelt haben, und er hat das in der Zwischenzeit ein bisschen glatt gebügelt und korrigiert, aber in diesem Brief, in dem gesamten 2. Korintherbrief, gibt Paulus viele Argumente, warum, was er tut, eine gute Sache ist und warum er als Apostel eine gute Sache tut. Und in dieser Stelle, in den Vers 3,18, das ist quasi eine Zusammenfassung von ein kleiner Abschnitt, wo Paulus erzählt die Vorteile von dem neuen Bund, also der Beziehung mit Jesus, gegenüber dem alten Bund, dem Gesetz und von Mose und so weiter. Und ich lese jetzt den Text vor. Das steht in dem Predigtzettel. Es gibt zwei Übersetzungen. Ich erzähle später ein bisschen was dazu. Ich lese die erste Übersetzung aus der neuen Genfer Übersetzung. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ein bisschen zum Hintergrund müssen wir auch kennen, damit man verstehen kann, was da läuft. Wie gesagt, Paulus vergleicht, was er tut, seine Botschaft mit dem von Mose. Er sagt, Jesus, der Weg mit Jesus, die Gemeinschaft mit Jesus ist besser als der Weg mit unter dem Gesetz. Er will aber den Gesetz nicht ersetzen und sagen, okay, wir haben ein neues Ding, das alte ist weg, sondern es ist eine Fortsetzung, eine Erfüllung, eine Erweiterung von dem, was geschah im Alten Testament. Und im Genauen, es gibt ein Ereignis im Alten Testament, was alle kennen, nämlich die 10 Gebote. Mose ging auf den Berg, hat von Gott die 10 Gebote empfangen und kam runter, und die Israeliten, die vor kurzem aus Ägypten freigeführt waren von Mose, haben sich von Gott abgewendet und haben einen goldenen Kalb gemacht und dieses Ding angebetet. Und das war in der damaligen Kultur gar nicht gut, und das hat Gott gar nicht gefallen und Mose auch nicht. Und es gab dramatische Ereignisse. Mose hat die erste Tablette, die erste Steine, die Gott geschrieben hat, zerbrochen, klein gemeißelt, in das Wasser getan und hat alle gezwungen, das zu trinken. Und dann gab es andere Ereignisse. Und Mose und Gott war eigentlich im Begriff, das Volk zu zerstören. Mose stand aber da ein und sagte, bitte nicht, du bist ein guter Gott, warum willst du das machen? Und Gott hat Mose hat Gott ein bisschen überredet, und dann es gab eine zweite Kopie von diesen Tafeln. Eine Sache, was oft übersehen wird oder was damit in Zusammenhang war, war eine Sache mit einem Schleier. Und ich lese aus 2. Mose eine Stelle, was etwas darüber sagt. Als Mose vom Sinai-Berg herunterstieg, hatte er die beiden Tafeln der Bundeserkunde in der Hand. Während Mose vom Berg herunterstieg, wusste er nicht, dass die Haut seines Gesichts Licht ausstrahlte, weil er mit dem Herrn geredet hatte. Und dann weiter, später in diesem Kapitel geht es weiter. Als Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er über sein Gesicht einen Schleier. Wenn Mose zum Herrn hineinging, um mit ihm zu reden, nahm er den Schleier ab, bis er wieder herauskam. Wenn er herauskam, trug er den Israeliten alles vor, was ihm aufgetragen worden war. Wenn die Israeliten das Gesicht des Mose sahen und merkten, dass die Haut seines Gesichtes Licht ausstrahlte, legte er den Schleier über sein Gesicht, bis er wieder hineinging, um mit dem Herrn zu reden. Das ist ein Symbol, worüber Paulus viel sagt. Der Schleier symbolisiert in Paulus' Rede etwa unseren Zugang zum Gott. Und wenn in dem ersten Teil unseres Verses wieder in 2. Korinther, es heißt, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Das ist eine Aussage, dass sowas wie, wir sind quasi genauso wie Mose. Wir können Gott direkt begegnen. Und für uns als Christen ist das fast eine Selbstverständlichkeit, aber in der damaligen Zeit war das überhaupt nicht verständlich. Für tausenden von Jahren im alten Bund, bevor Jesus gekommen ist, konnte man nicht so leicht Gott begegnen. Es durfte nur Priester oder Mose oder besondere Personen. Und die Tatsache, dass unser Schleier quasi entfernt ist, heißt, wir haben Zugang zu Gott. Und das Ziel unseres Lebens ist das die Ebenbildlichkeit. Wenn man diesen ganzen Vers 2 Korinther 3,18 ein bisschen komprimiert und die Kernaussage aus dem macht, es heißt, wir werden alle transformiert, verwandelt in das Bild Gottes. Das Wir gibt es ein paar Qualifikationen. Wir, die unverhüllten, wo die Schleier entfernt worden ist, und wir, die das Ebenbild des Herrn anschauen. Aber eigentlich, was Gottes Plan ist, ist uns in die Ebenbildlichkeit wieder reinzuführen. Und was ist das eigentlich? Ein Ebenbild des Herrn ist etwas, was eine Kopie ist, was eine Repräsentant ist, was eine Botschaft ist, was irgendwas, was über Gott sagt. Ich springe ein bisschen hin und her. Ich will jetzt in der Handout sagt es, der Mensch ist der dritte Punkt, Jesus als Abendbild ist der zweite Punkt. Ich springe ein bisschen hin und her und fange mit dem Mensch an. Wir wissen ja, dass Gott der Mensch eigentlich in seinem Bild am Anfang an so geschaffen hat. Das war der Sinn der Schöpfung. Wenn Gott die Menschheit geschaffen hat, hat er uns oder Adam geschaffen mit gewissen Eigenschaften wie Gott. Und der Zweck dahinter war vielerlei. Einer war, Gott will seine Herrlichkeit. Er will, dass die ganze Welt, das ganze Universum über ihm weiß. Und so, er hat kleine Bilder. Wir sind Bilder quasi. Wir sind wie kleine Kinder, wie kleine Götter irgendwie, die um den Planet laufen. Genauso wie ein Sohn etwas wieder von seinen Eltern wiedergibt. Wir geben was wieder von Gott. Das war der Ursprungsplan. Und wir wissen alle, irgendwas ist da schiefgegangen. Der Mensch oder Adam wollte nicht so sehr nach Gottes Plan arbeiten. Und vieles von dieser Ähnlichkeit mit Gott ist verloren gegangen. Und so Gott musste Jesus schicken, um das irgendwie zu korrigieren. Und es gibt viele Aussagen im Neuen Testament, die sagen, dass Jesus auch ein Bild Gottes ist, und sogar das perfekte Bild. In Hebräer 1,3 zum Beispiel heißt es, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und Jesus hat selber mal gesagt, wenn er mich sieht, sieht er den Vater. Das heißt, Jesus hat das hingekriegt, zu sein, was die Menschen nicht geschaffen haben, nämlich das Bild Gottes zu repräsentieren auf der Erde. Und Gott ist dabei, mit dem Werk Jesus und mit dem gesamten Programm von Christentum, uns wieder auf diesem ursprünglichen Status zu verwandeln. Und das heißt, in das Bild Jesus zu verwandeln. Das ist das Ziel von geistlichem Wachstum. Wir sind in einem komischen Zustand, wo ein Teil unserer Ziel, unserer Verwandlung schon erreicht ist. Wir haben diesen Status, diese Sache mit dem unverhüllten Gesicht. Das ist in dem Urtext in einer Form geschrieben, wo das aussagt, das ist fertig, das ist komplett. Da ist daran nichts mehr zu ändern, da steht fest. Wir haben diesen Zugang zu Gott. Unser Schleier ist weg, wir können jederzeit zu Gott kommen. Aber der Prozess, diese Verwandlung, wieder in das ursprüngliche Stand zu kommen, das ist noch nicht komplett. Wir sind in einem komischen Zustand hier auf der Erde, wo manches in unserer Gottesbeziehung ist, steht fest, fertig, komplett, und manches ist in Entwicklung. Und das, deswegen brauchen wir Wachstum. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn man Wachstum hört. Es könnte sein, dass man denkt, ja, ich muss weiter wachsen, damit ich mehr leisten kann. Ich muss mehr wachsen, damit ich von Gott mehr Segnung bekomme. Oder die Gemeinde will, dass ich wachsen, damit ich mehr spende. Es könnte alle möglichen Dinge damit in Verbindung gebracht werden. Und ich will, ein Ziel meiner Predigt ist, dass ihr euer eigenes Leben darüber nachsinnen können und nachdenken können, wachse ich überhaupt oder wachse ich richtig? Also, was ist Wachstum? Wachstum ist mehr als Veränderung. Also, ich habe schon lange aufgehört, vertikal zu wachsen. Und solange ich vertikal gewachsen bin, war das gut. Man konnte sagen, ja, du bist gut unterwegs. Und jetzt aber wachse ich zum Teil horizontal, manchmal mehr, manchmal kleiner. Und das ist nicht unbedingt gut. Aber das weiß man nur, wenn man ein Ziel hat. Man weiß, was das Endprodukt sein soll. Und unser Endprodukt ist, wie Jesus zu sein. Vor einigen Jahren gab es diesen Spruch, was würde Jesus tun? Ich würde sagen, wir sollen überlegen, wie würde Jesus sein? Oder mit wem würde Jesus in Gemeinschaft treten? Das sind auch Ziele, die wir verfolgen sollen. Und es gibt vieles, das falsch laufen können, wenn man unser Status vor Gott nicht versteht. Es gibt in dieser Vers 3 Handlungen, 3 Dinge, die geschehen. Eins ist, das Gesicht wird unverhüllt und der Schleier wird weggenommen. Eins ist, dass man in einem Spiegel schaut, und der dritte ist, dass man umgestaltet wird. Zwei von diesen 3 Dingen haben wir gar nichts damit zu tun. Laut dem Text, Gott ist das, der das Schleier entfernt. Und laut dem Text, Gott oder der Geist ist das, der uns verwandelt. Die einzige Sache, wo wir was mit zu tun haben, ist in dem Spiegel zu schauen oder die Herrlichkeit des Herrn anzuschauen. Und ich denke, viele Probleme entstehen, wenn wir diese Dinge verwechseln. Wenn man es nicht kopiert hat und nicht verstanden hat, dass ich tadellos vor Gott stehe, dass ich den Zugang habe. Es kann sein, dass man sich bemüht und Sachen tut, um diesen Zustand zu erreichen. Weil man kennt ja die Gesetze, man kennt ja den Bergpredigt, man kennt, ich darf das nicht machen, ich soll das machen. Und wenn man nicht versteht, dass Gott mich schon bereinigt hat, gerettet hat, dann kommt man leicht auf Gedanken, okay, ich muss das und das und das machen, und dann bin ich auf Gottes gute Seite. Und das ist genau, was in dem Alten Testament nicht geklappt hat. Wir können das nicht. Also wir sollen aufhören zu versuchen, unsere Schleier selber wegzunehmen. Das macht Gott. Und genauso sollten wir aufhören, um unser Wachstum zu sorgen. Stell dir vor, du bist Gärtner oder gehst in deinem Garten hinter dem Haus und du siehst ein kleines Bäumchen oder eine Blume und du hättest gern, dass das blüht oder das größer wird. Was man nicht tut, ist ein Blatt zu nehmen und drauf zu kleben. So, gut, gewachsen. Nein. Die Schritte, die wir machen, sind indirekt. Wir gießen Wasser, wir sorgen dafür, dass Sonne kommt und wir sorgen dafür, dass die Erde die richtige Nahrung hat. Und dann wächst das von alleine. Und so unsere Verantwortung in der ganzen Sache ist zu sorgen dafür, dass wir die richtige Nahrung bekommen. Ich möchte, dass wir diese Dinge unterscheiden können und wissen, was für Probleme entstehen können. Jetzt zu diesem interessanten Sache, dass die beiden Übersetzungen, einmal der neue Genfer Übersetzung und einmal der Hoffnung für alle, scheinbar zwei, oder die sagen tatsächlich zwei verschiedene Dinge. Und das liegt daran, dass neben dem Urtext, es ist nicht so leicht zu übersetzen, es ist nicht so leicht zu verstehen, was gemeint ist. Einmal kann es heißen, wie es in dem neuen Genfer steht, wir sehen wie in einem Spiegel, wir betrachten Gottes Herrlichkeit wie in einem Spiegel. In der Hoffnung für alle, es heißt, wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Und das Problem ist, dass beides legitime Übersetzungen sind und wir müssen entscheiden, was ist das Richtige. Oder sind vielleicht ein beides von jedem richtig. Beides macht Sinn, finde ich. Wenn ich wählen müsste, ich würde den ersten nehmen. Ich denke, das von der Sprache her ist irgendwie das Richtige. Wir sehen wie in einem Spiegel. Aber beides macht Sinn. Das Ziel ist ohnehin, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Selbst wenn man das erste nimmt, wir sehen wie in einem Spiegel, es ist nicht so, dass wir Gottes Herrlichkeit nicht widerspiegeln. Das ist das Ziel des Wachstums. Das ist der Sinn von Ebenbildlichkeit. Wir sollen etwas wiedergeben, weitergeben von Gottes Herrlichkeit. Ich finde, man kann, und diese zwei Übersetzungen könnten zu zwei Extremen führen. Einmal, wenn man die Übersetzung von der Hoffnung für alle nimmt, da ist eigentlich überhaupt nichts, was wir tun müssen. Schleier müssen wir nicht wegnehmen, Wachstum müssen wir nicht nehmen und das Widerspiegeln, das passiert einfach ganz von alleine. Das heißt, ich bin Christ, Gott sorgt für alles und es läuft einfach. Ich muss nichts machen, ich kann es einfach ganz entspannt relaxen. Und das ist nicht ganz unwahr. Das stimmt. Es ist aber, ich finde, nicht die komplette Wahrheit. Weil die andere Seite ist, man könnte, wenn man den ersten Text ansieht, sehen, okay, ich muss was unternehmen. Ich muss in den Spiegel schauen. Ich muss viel schuften, arbeiten. Ich muss irgendwie Jesus begegnen. Und dann, nur dann werde ich wachsen. Und wir haben am Donnerstag in unserem Leitungskreis eine lange Diskussion darüber gehabt, ja, was ist das Richtige? Und ich finde, das sind Elemente von beiden sind richtig. Wir haben es so vorgestellt, dass Gott uns einen geschützten Raum darstellt. Nämlich die Tatsache, dass Gott uns Zugang zu Jesus ermöglicht hat, haben wir einen geschützten Raum. Wir sind ja gerettet, wir sind in Gottes Gegenwart. Aber innerhalb dieses geschützten Raums kann man die Freiheit zum Guten oder zum Schlechten benutzen. Wir haben Freiheit, Gott zu begegnen, wenn wir möchten und wenn nicht. Genauso wie, stell dir vor, eine Blume könnte sich bewegen und frei wählen, wo er in der Erde sitzen will. Eine Blume könnte entscheiden, ich will drüben in Schatten oder ich will da näher ans Wasser oder ich will weg vom Wasser. Und je nachdem, was das gut ist oder schlecht ist, könnte die Blume selber entscheiden. Und wir in einer ähnlichen Weise, oder wie in einer Ehe, kann man das so wie eine Ehe betrachten. Eine Ehe ist komplett, es steht da, aber wie man die Ehe führt, ob die Gemeinschaft unter den Partnern gut läuft oder schlecht läuft, ist eine andere Sache. Und so, ich sehe in diesen beiden Übersetzungen nicht unbedingt, das eine ist richtig, das eine ist falsch. Ich glaube, irgendwie in der Mitte treffen sie sich. Und das ist ein bekanntes Problem in der Theologie überhaupt, dass es manchmal Aussagen gibt, die scheinbar sich widersprechen. Zum Beispiel, Gott ist souverän, Gott ist Herrscher über die Erde und Gott ist in Kontrolle über alles, aber trotzdem habe ich freien Willen. Man kann jahrelang darüber nachdenken, Leute haben 1000 Jahre lang darüber nachgedacht und haben keine vernünftige Antwort. Und das ist einfach eine Sache, die man akzeptieren muss. Ich habe vor einer langen Zeit in meinem Leben gar nicht gebetet, weil ich dachte, wieso? Gott weiß alles, was ich denke und Gott entscheidet, ob er das will, machen will oder nicht. Es hat für mich keinen Sinn. Aber jetzt, irgendwann habe ich dann verstanden, dass es ist schon okay, wenn manches widersprechen, nicht alles, aber manches muss man das einfach lassen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin nicht Gott, ich verstehe das nicht. Irgendwie ist Gott in Kontrolle, aber will auch, dass ich bete. Und es ist ähnlich hier. Wir haben diesen Sicherheit bei Gott, aber wir auch sind auch aufgefordert, irgendwas zu tun. Und ich meine, je nachdem, wie viel wir da tun, schreitet unser Wachstum an oder nicht. Genauso wie eine Blume, der sich bewegen konnte und aussuchen, wo in dem Garten er sein möchte. Aber was sieht man an einem Spiegel? Kommen wir zurück zu dem Spiegel. Wie sieht man in dem Spiegel? Was ist der Spiegel überhaupt? Das ist wieder eine dieser Metaphern, dieser Bilder, und es gibt alle möglichen Gedanken dazu, was das sein könnte. Ich bin der Meinung, der Spiegel ist Jesus selbst, und was er widerspiegelt, ist die Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir in dem Spiegel sehen, sehen wir eins, das Prototyp, das perfekte Bild, was wir sein sollen. Wir sehen aber auch uns und wie wir damit vergleichen. Und es ist nicht unbedingt, dass man sieht, die ganze Forderungen. Oh, Jesus will, dass er perfekt sein. Jesus will, es gibt manche heftige Sachen, was Jesus von uns fordert. Ihr sollt euer Leben für mich verlieren, ihr sollt dies und jenes machen. Und wenn man nur das liest, ist man sehr schnell unter Druck. Aber auch was zu den Herrlichkeit und zu der guten Seite von Jesus gehört, ist seine Barmherzigkeit, seine Geduld, seine Gnade. Das sieht man auch in diesem Spiegel. Und wie kann man das ganz praktisch tun? Da hat Rolf Siros sehr viel darüber gepredigt. Die Speisenelemente. Wir brauchen bestimmte Speisen. Als Mensch und geistlich gesehen brauchen wir auch gewisse Dinge. Wir brauchen Bibelkenntnisse. Wir brauchen Gemeinschaft miteinander. Wir brauchen Gebet. Wir brauchen Erfahrungen. Wir brauchen im Glaube irgendwas zu tun und zu sehen, was passiert. Und wir brauchen auch eine gewisse Masse an Integrität. Es reicht nicht, wenn wir einfach äußerlich Sachen tun. Manche Leute können das. Wenn Jesus was fordert, zum Gottesdienst kommen. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, zum Gottesdienst kommen. Ich habe es jahrelang in drei verschiedene Zustände zum Gottesdienst gekommen. Einmal kam ich, weil ich mich unter Druck fühle. Gott will, dass ich das mache, deswegen muss ich das. Und innerlich wollte ich das nicht. Oder ich muss mich irgendwie zur Schau stellen vor den anderen. Guck mal, was für ein guter Junge Andy ist. Du musst zur Gemeinde kommen. Und wenn du einmal wegbleibst, kommen welche und klopfen an den Tür. Ja, wo warst du denn letzte Woche? Und also man kann zum Gottesdienst kommen aus Angst. Man kann zum Gottesdienst kommen aus einem gewissen Maßen Überheblichkeit. Oder man kann auch kommen, um Gott zu begegnen. Durch die Predigt, durch die Musik oder durch die Gemeinschaft mit den anderen Christen. Und ich glaube, diese Muster kann man überall in unserem Leben anwenden. Es gibt Dinge, die uns antreiben. Es gibt Motive, die manchmal gut sind und manchmal schlecht sind. Und Gott will, wenn wir in diesem Spiegel schauen, dass wir erkennen, aha, das hast du gut gemacht. Und das hast du, da hast du Wachstum erlebt. Aber hier, guck mal, dieses Problem ist immer noch da. Du machst das äußerlich richtig, aber innerlich hast du mich gar nicht im Sinn. In dem Vater Unser steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Manchmal, innerlich, wollen wir, dass mein Reich komme und mein Wille geschehe. Und ich versuche, irgendwie in einen christlichen Kontext das so durchzuwuseln, dass ich das hinkriege, ohne dass keiner das merkt. Gott, wenn wir nur beschäftigt sind, irgendwas zu tun, und wir nicht die Zeit nehmen, in dem Spiegel zu schauen, mit Jesus zu begegnen, dann manche dieser Dinge kommen nicht, werden uns nicht bekannt. Aber Gott will, dass wir das sehen. Letzter Punkt. Immer ähnlicher werden. Wörtlich, also dieser letzte Teil in dem Vers, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. In dem Urtext heißt das wörtlich, ihr werdet verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, das zu verstehen. Ich verstehe das, ich meine, das ist deutet auf einen stufenweise Prozess hin. Wir, wenn wir zu Jesus kommen, haben einen gewissen Zustand, einen gewissen Status, gewisse Dinge, die wir können, gewisse Dinge, die wir nicht so gut können. Und Gott will langsam über Stufen, über einen Prozess uns verwandeln. Einmal eine sehr witzige Gelegenheit, als ich noch in den USA war, ein Freund von mir, sein Vater, war eine lange Zeit arbeitslos und ist mal zu ihm gekommen und sagt, Sohn, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich habe einen Job. Die schlechte Nachricht ist, ich habe einen Job. In jeder Sache gibt es eine gute Seite und eine schlechte Seite. Und dieser stufenweise Wachstumsprozess ist auch so. Einmal, vielleicht eine schlechte Nachricht, mindestens ich empfinde das manchmal so, dieser Wachstumsprozess kommt nie zu Ende. Es ist immer etwas Neues zu tun. Wir können nicht aufruhen und sagen, ich bin angekommen, ich bin der perfekte Christ. Nein, dieser Prozess geht weiter und weiter und weiter, weil wir einen langen Weg vor uns haben, bis wir diese Ebenbildlichkeit von Jesus erreicht haben. Die gute Seite ist an diesem stufenweise Prozess, ich muss nicht perfekt sein. Ich kann mal ausruhen, nachdem ich eine Stufe erreicht habe, und ich muss nicht perfekt sein wie der, ich muss nicht dies und jenes machen, ich kann akzeptieren, dass ich gewisse Einschränkungen habe. Ich kann ausruhen. Also das stufenweise hat es fällt mir nichts anderes ein. Vor ein paar Wochen sind wir in der Gemeindeleitung zu einer Konferenz gegangen, Gemeinde hoch 3. Und damals ist ein Bild entstanden über die Geschichte der Gemeinde. Wir haben so für eine halbe Stunde zusammengesessen und gesagt, was ist in der Gemeinde geschehen? Und es gibt ja ein großes Blatt, der Olaf Nartenberg hat das vor einigen Wochen hier vorgestellt, und ich glaube, es hängt noch auf den Säule da draußen. Es ist auch in dem Gemeindebrief abgedruckt. Und was mir auffiel, als wir diese Übung gemacht haben, ist, man konnte sehen, über langfristige Zeiten, dass Gott unsere Gemeinde geleitet hat. Es gab gewisse Phasen, wo manches war dran und manches war nicht dran. Und dann später hat das sich geändert. Und in der Streit von Julius, die Zeit von Julius, gab es einen riesen Gemeindestreit. Viele Leute wissen das wahrscheinlich nicht, vor 20, 30 Jahren. Es gab auch große Glaubensschritte. Die Leute haben, die Gemeinde ist gewechselt, der Ort der Gemeinde und ein Haus ist neu gebaut und da war kein Geld vorhanden. Und ich so, ja, machen wir das. Die Leute sind einfach im Glaube ausgegangen und es hat geklappt. Dann gab es die Zeit mit Manfred, wo viel mehr so leere, trockene Lehre, würde ich fast sagen. Aber das war ein notwendiger Prozess, eine notwendige Phase. Damals sind auch Hauskreise entstanden. Und dann Arne bringt Vision und auch eine Seelsorge-Aspekt zu der Gemeinde. Und dann Ralf kommt und das Mission ist ein Schwerpunkt. Und man konnte sehen, wie verschiedene Dinge einfach auf sich aufgebaut haben. Es waren Zeiten, wo es keine Kinder hier in der Gemeinde waren. Es wurde gebetet, Gott, wir brauchen mehr Kinder. Und dann, pomp, ein Jahr später, ganz viele junge Familien mit Kindern. Es gab eine Zeit, wo es keine Musiker gab. Und jetzt haben wir viel zu viele Musiker. Das ist aber genauso wie dieser Wachstumsprozess, stelle ich mir das vor. Es gibt Phasen in unserem Leben, wo wir gewisse Dinge lernen müssen und andere Sachen kann man einfach vergessen, weil es später kommt. Und es gibt gewisse Dinge, die wir lernen in unserer Gemeinschaft mit Jesus, die abgeschlossen sind und wir können uns darin gut bewegen. Ich will ein kleines Beispiel aus meinem eigenen Leben geben. Als ich Christ wurde, eine der ersten Phasen, was ich hatte, sage ich mal, ist, ich wollte einfach nur tun, was gesagt wurde. Ich kam zu jeder Predigt, okay, du musst das und das machen, du musst mit deinen Nachbarn das Evangelium sagen, du musst mit diesem Verhalten aufhören und das musst du einführen. Okay, ich kriege meine To-Do-Liste und ich mache das. Und hat meine Beziehung mit Gott bestimmt. 20 Jahre lang habe ich in diesem Muster gelebt. Ich komme zu Gott und ich mache meine stille Zeit. Es war so wie ein Bauarbeiter auf der Baustelle. Du kommst morgens mit Kaffee und der Chef sagt, okay, das und das und das musst du machen. Tschüss, mach das. Und so habe ich mein Leben geführt und betrachtet. Ich war von Gott getrennt. Gott war einfach nur mein Befehlsgeber. Und das ist der Zustand, in dem ich zu Gott gekommen bin. Und Gott wollte, dass ich drin wachse. Und ich glaube, ich habe viel dazu getan in der Zeit, dass ich nicht wachse. Ich habe nicht so gut in den Spiegel geschaut. Und manche Sachen bin ich einfach überholt. Leute, die zum Glauben gekommen sind, viel später als ich, haben mich einfach überholt. Und die waren Leiter, die machen das. Und ich war so irgendwie im Kindergarten gefangen. Eine zweite Phase, was ich erlebt habe, ist, alle Probleme der Welt durch Wissen zu erledigen. Deswegen habe ich Theologie studiert. Und das habe ich entdeckt, ist auch eine Sackgasse. Viele Gutes gelernt und ich profitiere immer noch von meiner theologischen Ausbildung, aber es hat nicht zum Ziel geführt. Nur, dass ich vieles weiß, hat meine Ebenbildigkeit nicht unbedingt zum Schluss gebracht. Und das war meine Hoffnung. Und da ich war ein bisschen enttäuscht, dass das nicht so entwickelt hat, wie ich mir vorgestellt habe. Und dann haben wir eine dritte Phase. Ich habe vor ein paar Jahren ein Kloster besucht und da war ein super Erlebnis gehabt. Und da dachte ich, eigentlich, es geht nicht darum, was ich tue, es geht nicht darum, was ich weiß, es geht darum, was ich bin. Und indem ich einfach meditativ mit Gott zusammensitze und irgendwie werde ich sein, wie Gott sein. Und dann wird alles so quasi wie in der Hoffnung für alle. Ich muss einfach da sitzen und Gott übernimmt alles. Ich habe entdeckt, Gott übernimmt alles. Er erwartet manches von mir. Und eine relativ neue Phase, wo ich drin bin, ich will mit Gott sein. Es gibt einen Mensch, der ein Buch geschrieben hat, Sky Jethani heißt er, und ich habe vor ein paar Jahren drüber gepredigt, und er hat dieses Konzept mir beigebracht. Es geht nicht darum, was du tust, es geht nicht darum, was du weißt, es geht nicht darum, was du bist, obwohl diese alle wichtig sind. Es geht darum, dass du mit Gott unterwegs bist. Und wenn Gott will, dass du ausruhst und einfach eine Zeit der Ruhe erlebst, sollst du das machen. Wenn Gott will, dass du was unternimmst und tust, sollst du das auch machen. Und das sehe ich als dieses wie in einem Spiegel schauen. Der Spiegel kann sich auch bewegen. Es kann sein, dass wir da sitzen und okay, ich gucke in den Spiegel, ich bin in einer gewissen Situation, ich gehe zu einem Hauskreis, ich mache dies und jenes und alles ist in Ordnung. Und dann ein Jahr später oder einen Monat später, oh, Spiegel ist nicht mehr da. Wo ist Gott? Wo ist der Spiegel? Man muss das suchen. Gott bewegt sich auch. Und in diesem Prozess habe ich so ein noch ein Beispiel, dann komme ich zu dem letzten Punkt. ich habe eine lange Zeit gebetet, weil es gewisse Verhaltensstrukturen in meinem Leben gab, Perfektionismus und eben Angst. Ich hatte immer Angst, wenn ich Leute begegne. Und meine Lösung dafür war Perfektionismus. Ich muss perfekt sein. Und ich habe Gott immer gebeten, jahrelang, das ist nicht nur ein Gebet, jahrelang habe ich Gott gebeten, du musst das ändern, du musst das ändern, du musst das ändern. Warum bin ich so? Warum bin ich so? Bitte ändere mich, Gott. Ich will Wachstum. Und es ist nichts geschehen. Irgendwann bin ich richtig sauer geworden. Würde ich auch sehr empfehlen, im Gebet frei mit Gott sprechen. Wenn irgendwas dich nervt, sag das Gott. Und das habe ich ihm gesagt. Und dann langsam hat Gott mich die Augen geöffnet und gesagt, hör mal, du betest für Veränderung die ganze Zeit, aber eigentlich hast du meine Wünsche nicht im Sinn. Denn, was auch ein Muster in meinem Leben war, schlechte Probleme, ich komme zu Gott und bete für Hilfe, ja Gott, bitte hilf mir, ich brauche das und dann da. Gott tut was und dann nach einer Woche sage ich, tschüss Gott, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Also Gott, mein Antrieb, diese Gebete zu sprechen, war nicht Gemeinschaft mit Gott. Es war eigentlich ganz das Gegenteil. Ich wollte, dass Gott in mir was bewirkt, damit ich nicht mehr von Gott abhängig bin. Und dass diese Erkenntnis zu gelangen, hat mir jahrelang gekostet und viel, sag ich mal, Blut, Schweiß und Tränen. Aber das ist, denke ich, was wir brauchen. Die Äußerlichkeiten sind nicht wichtig. Was treibt uns an? Warum wollen wir oder wollen wir nicht mit Gott sein? Letzter Punkt. Etwas gelöst von dem Ganzen ist, ich möchte einfach ein bisschen erläutern, wie verhält sich geistliches Wachstum mit unseren anderen Zielen zusammen? Gemeinschaft und Mission zum Beispiel. Manche sind unmittelbar verbunden. Genau in diesem Text oder unmittelbar verbunden mit diesem Text in 2. Korinther 3,4 und 2. Korinther 3,12 kann man sehen, dass Paulus motiviert war zur Mission, weil er diese Prinzipien von geistliches Wachstum verstanden hat. Er sah, boah, das ist eine tolle Sache. Ich bin motiviert, das zu sagen. Vielleicht, wenn wir keine Motivation haben, anderen von Jesus zu erzählen, kann es sein, dass wir es nicht kopiert haben, wie gut das ist und was für eine Sache wir haben. Es ist auch so, dass unser Erzählen über Jesus viel mehr mit unserem Charakter und Lebensstil zu tun hat und nicht mit den Worten, die wir sagen. An eurer Liebe zueinander wird jeder kennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an eure tolle Predigte oder tolle Zettel oder tolle Argumente, euer Liebe. Und damit wir einen lieben, brauchen wir Gemeinschaft. Und für Gemeinschaft brauchen wir Wachstum. Alles miteinander eng verwoben. Und Gemeinschaft bedingt Wachstum, indem wir Input und Zuneigung und Barmherzigkeit und sogar Kritik von anderen erfahren. Und Wachstum hilft Gemeinschaft, indem wir selber lernen können, miteinander demütig zu sein. Miteinander einander wichtiger zu halten als uns selbst. Das kriegt man nur hin. Ich kann der andere nur wichtiger halten als mich selbst, wenn ich weiß, Jesus hält mich für wichtig. Und das erlebe ich nur, wenn ich im Gebet oder irgendwie anderswo in den Spiegel schaue und das erfahre. Also, Zusammenfassung. Unser Wachstumsprozess ist etwa, kann man wie eine Reise betrachten. Und unsere Reise hat ein Ziel. Das Ziel ist, den Ursprungsstatus von Gott, die Ebenbildlichkeit zu erlangen. Unterwegs kann man das Bild von dem Garten benutzen, um sich zu orientieren. Bin ich in dem richtigen Ort, wo ich die Elemente bekomme, die ich brauche zum Wachstum? Kriege ich biblische Input? Kriege ich Gemeinschaft? Mache ich Gebet? Und sehe ich darin Jesus? Und der dritte, dieser Prozess kommt stufenweise und ich finde es sehr wichtig, dass in unserem Wachstumsprozess wir nicht nur denken, was wir leisten können, was wir können, machen können, sondern dass wir reflektieren, was bewegt mich? Ist mein Beweggrund, diesen jenes zu tun, Gott dienend oder mir dienend? Und damit mache ich Schluss.
Eine Zeit der Anbetung haben und ich bitte die Gemeinde, soweit es geht, aufzustehen.
atmen, füllst meine Träume, wächst mich am Morgen, siehst meine Arbeit und schenkst mir Ruhe, lenkst die Gedanken, hörst meine Worte, fülle alles aus, fülle alles aus, fülle alles aus, fülle alles aus. Gott meiner Hoffnung, Herr meiner Träume, du lässt mich so sehen, auf dich zu warten. Gott meiner Freude, Tröster im Trauer, du siehst meine Wunden, lässt mich gesunden. Fülle alles aus, fülle alles aus, fülle alles aus, fülle alles aus. Du bist hier, lebst in mir, du bist hier, der Herr des Lebens. Du füllst alles aus. Du bist hier, lebst in mir, du bist hier und meine Hoffnung. Fülle alles aus, fülle alles aus, fülle aus, fülle alles 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 aus.
When I stand in that place, bless me,
rescue me, sing it out.
Jesus is alive.
The empty cross, the empty grave, life eternal you have won the day. Shout it out, Jesus is alive.
He's alive. Oh, happy day, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed.
When I stand in that place, realize Mary face to face, I'm yours, Jesus, you are mine. And this joy, perfect peace, every pain finally will keep. Celebrate, Jesus is alive, he is alive. Oh, happy day, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, happy day, I'll never be the same. Ever I am changed. Oh, what a glorious day, what a glorious way, that you have saved me. Oh, what a glorious day, what a glorious name. Hey. Oh, happy day, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, happy day, I'll never be the same.
True today, that when people pray, cold skies will break, king and queens will shake. Yes, it's true, and I believe it, living for you. It's true today, that when people pray, we see dead men rise and the blind set free. Yet it's true, and I believe it. I'm living for you. I'm gonna be in this land,
I'm gonna be a speaker of
truth to all mankind. I'm gonna stand, I'm gonna run into your arms, into your arms again. It's true today, helping people stand with the fire of God and the truth in hand. We see miracles, we see angels sing, we see broken hearts making history. Yes, it's true, and I believe it. I'm living for you. I'm gonna be a story maker in this land. I'm gonna be
a speaker of
truth to all mankind. I'm gonna stand, I'm gonna run into your arms, into your arms again. I'm gonna be story maker in this land. I'm gonna be
a speaker
of truth to all mankind. I'm gonna stand, I'm gonna run into your arms, into your arms again, into your arms, into your arms again.
Ja, wir haben jetzt Zeit für Zeugnisse. Wer also etwas hat, was er mit uns teilen möchte, darf jetzt nach vorne kommen und davon berichten.
Ja, meine Frau Martina und ich, wir haben eine klare Aufgabenteilung. Dazu gehört, dass die Kommunikation meine Aufgabe ist vor der Gemeinde. Martina und ihre Kollegin sind dabei zu gründen ein therapeutisch-pädagogisches Zentrum in der Nordstadt, direkt gegenüber vom Stern im Norden, wo schwerst traumatisierte Kinder für viele Monate, vielleicht sogar für Jahre zusammenleben werden. Viele von euch wissen das, einige von euch arbeiten ehrenamtlich damit. Und zwei von euch sogar hauptamtlich. Wir sind kurz vor dem Start und brauchen aber noch die Betriebserlaubnis. Und da war in der letzten Woche ein ganz wesentliches Meeting, dass die Jugendämter, die diese Betriebserlaubnis geben, vor Ort waren. Und wir waren vorher sehr verzagt. Wir waren eine Woche im Urlaub gewesen. Und als wir wiederkamen, sah es aus wie eine Riesenbaustelle. Und wir wussten überhaupt nicht, wie das gehen sollte. Und wir haben nur Gott gesagt, du hast so viel bis jetzt hier an Segen und wir haben so viel deine Führung erlebt, jetzt auch bitte hier. Und aus dem Verzagtheit, ja, wir haben einfach unsere Sorgen auf Gott geworfen. Und das Meeting war wirklich, das Treffen mit dem Jugendamt war wirklich sensationell. Es war immer noch eine große Baustelle, auch am Donnerstag. Ein Kabel guckte beispielsweise aus der Wand und wir sagten, da kommt die Brandmeldeanlage hin. Das Ergebnis war, dass sie gesagt haben, dann macht das mal in der nächsten Woche. Am 5. Mai, Montag in einer Woche ist Start, ruft uns an und wir geben dann die Betriebserlaubnis. Dass so etwas vom Jugendamt, dass sie so reagieren, das war für uns wirklich ein ganz, ganz großes Wunder. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür und freuen uns jetzt auf den Start und sagen einfach nur, wieder mal erlebt, wir haben einen großen Gott.
Was Großartiges kann ich jetzt gar nicht erzählen, wobei es bei uns zu Hause auch schon genaue Aufteilung gibt, was ich mache und was mein Mann macht. Ich bin ja jetzt schon etwas reifere Frau und da fällt ja manche Dinge fallen dann schon schwer. Jetzt hat man Geburtstagsfete mit den Jungs, kamen 22 junge Leute und eigentlich muss ich sagen, es ging in meinen Augen schon ein bisschen über meine körperliche Kraft. Alles ist vorbei, alles ist aufgeräumt, Halleluja. Ich bin stolz, dass mir Gott einfach wieder mal so viel Kraft gegeben hat. Und ganz neu, heute hatten wir einen Autoschlüssel verloren, er lag vor der Tür.
Ja, die Osterferien sind ja gewesen und wir waren in Israel, haben dort unsere große Tochter besucht und die hatte einen Ausflug geplant zu den Beduinen in die Negev-Wüste. Wie stellt man sich das vor? Da ist ein Zelt, da sind Leute mit so Arabertüchern und dann werden große Dinge geschehen. So war es. Wir standen irgendwo an der Autobahn, statt mit dem Dromedar kam er mit dem Opel Ascona und dann fuhren wir auf einen Garagenplatz, wo ein Zelt aufgebaut war. Er toppte das, indem er mir Tee anbot. Ich trinke einfach keinen Tee. Und dann stellten wir fest, er sprach kein Wort Englisch, nur Arabisch. Er reichte uns ein Handy und schrieb da drauf, alles gut. Das konnten wir jetzt in Englisch verstehen. Und nun kam die Rückübersetzung. Und wir fanden das irgendwie nicht so gut. Er konnte uns aber auch nicht verstehen. Wir konnten uns nicht verständlich machen und meine Geduld, da bleiben wir mal im Bild der Bibel, hat noch viel Wachstum. Zu Deutsch, wir waren kaputt, entnervt und wussten nicht, was hier passieren sollte. Und dann habe ich gedacht, was jetzt, so bleiben kann es auch nicht. Und dann schickte Gott ein junges Ehepaar, die Frau arbeitete bei der EU und sprach fließend Arabisch. Was soll ich euch sagen, wir hatten einen Bombenabend. Der Führer war total nett. Wir waren noch in der Wüste, haben noch ein Kamel gesehen und anschließend gab es nur Wasser. Also was wollten wir mehr? Halleluja.
Können wir mit der Lobpreiszeit, glaube ich, weitermachen. Und dazu bitte ich wieder die Gemeinde aufzustehen. Danke. Thank you.
Heilig ist der Herr. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Verzehrendes Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht und vollkommen gut. Gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du, Herr. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, aus Gnade dürfen wir uns lang. Voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten an. Verzehrendes Feuer, ewige Glut,
vollkommen gerecht
und vollkommen gut. Gewaltige Wasser, loses Meer, unfassbar groß bist du, Herr. Voll Ehrfurcht vor dir, aus Gnade dürfen wir uns nah, voll Ehrfurcht stehen wir und beten an. Voll Ehrfurcht stehen beten an. In mir brennt ein Feuer, eine Sehnsucht nach mehr. Doch so vieles, was ich bisher versuchte, ließ mich hinterher leer. Du sagst, jeder, der Durst hat, der komme herzu. Ich bin hungrig, ich bin durstig nach Liebe, was ich brauche, bist du.
Ich will dir ganz nah sein. Oh Herr,
du bist gnädig und gut. Nimm das, was mich von dir trennt, und wasch mich rein mit deinem Blut. Hilf mir, für dich zu leben, dein Willen zu tun. und bei allem, was ich wünsche und träume, fühle ich in mir zurück. Ja, ich möchte dich lieben, ganz egal, wie es mir geht. Du alleine bist der eine, der mich kennt und mich für dich versteht. Oh Herr, bis Hirn es schreit, ich will dir ganz nah sein. Oh Herr, du bist wenig und gut, nimm das, was ich von dir zählt und wasch mich rein. Oh Herr, bis Hirn es schreit, ich will ganz nah sein. Oh Herr, du bist ledig und gut, nimm das, was mich von dir trennt und wasch mich wahr. Nimm das, was mich von dir trennt und wasch mich wahr. Nimm das, was mich von dir trennt und wasch mich rein mit seinem Blut.
Amen.
Ja, wir haben viel gehört, auch voneinander gehört. Wir haben auf Gottes Stimme hören können. Wenn dich etwas bewegt, was du gerne im Vier-Augen-Gespräch mit jemandem teilen möchtest, wenn du einen Zuspruch brauchst, wenn du Gott etwas sagen willst und dafür einen Zeugen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, hier nach vorne zu kommen. Da gibt es gemütliche Holzbänke. Und da gibt es Menschen, die für dich da sind. Ihr alle seid eingeladen, noch ein bisschen hier zu bleiben. Es gibt hoffentlich Kaffee und Tee. Bitte? Heute nicht. Dann gibt es eben keinen Kaffee und Tee. Ihr seid trotzdem herzlich eingeladen, hier zu bleiben. Noch ein bisschen draußen zu verweilen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Alle, die das nicht wollen, denen wünsche ich einen schönen Sonntag und ich möchte uns alle mit dem Segen Gottes nach Hause schicken. Wir stehen dazu auf. Gott sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Gott sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und zu schützen. Gott sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Gott sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, um dich aus der Schlinge zu ziehen. Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Gott sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Gott sei über dir, um dich zu segnen. So segne euch der barmherzige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.